The Venerable is asking to introduce myself. I do not know what to say. Okay. My name is Ratanasara. I'm living in Singapore, but Sri Lankan nationality. Over there, we are teaching the Buddhism, helping the people to come to know the teachings of the Buddha.
Also sein Name ist Bante Ratana. Ratana. Er ist aus Singapur, aber von also er kommt aus Sri Lanka ursprünglich, von sri lankesischer Herkunft. What do you do in Singapore? What activity?
We are giving the Dhamma talks and teaching meditation and doing the counseling services. Yeah.
Counseling services.
And the people come and talk their problems from the Buddhist point of view.
In Singapur gibt er Dharma-Belehrungen, lehrt über Meditation und ist sowas wie auch gibt sowas wie Seelsorge für Leute, die Probleme haben.
So, I'm very happy to be here this evening to share the Dharma with you all. I was asked to share the Dharma about the Vipassana meditation, insight meditation. So what is Vipassana meditation? Vipassana meditation is Vi means special. Passana means observe. Observe in a special way.
Er ist sehr froh, hier zu sein. Und er wurde gebeten, über Vipassana-Meditation zu sprechen. Und was bedeutet Vipassana? Wie bedeutet speziell? Und Passana bedeutet beobachten. Also ist es wie beobachten, aber auf eine spezielle Art und Weise.
What is to be observed in a special way? How to observe in a special way? We have got six sense faculties. The eye, ear, nose, tongue, body, and the mind. We all experience the world through these sense faculties. Each and every one of you experience your own world through these six sense faculties. So the my world, which I experience, is created by these six sense faculties. So the suffering arises within these six sense faculties. The cessation of the sufferings too arises within these six sense faculties. The path leading to the cessation of the sufferings too arises within these six sense faculties. The practice to lead the happiness or cessation of the sufferings to within these six sense faculties. So the Buddha teach the world that we should understand, the world that we live, the world that we should comprehend, it is not outside us, but within us, within this body and mind.
Was ist zu beobachten beim Vipassana? Er sagt, wir nehmen unsere Welt wahr durch die sechs Sinne, das Auge, also die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, den Körper und den Geist. Ich glaube, das waren alle. Und ja, und jeder von uns nimmt die Welt durch diese Sinne wahr. Es gibt nichts anderes. Gleichzeitig entsteht alles Leiden, was entsteht für uns, entsteht auch innerhalb dieser sechs Sinne. Und somit ist auch das End oder die Beendigung des Leidens entsteht auch innerhalb dieser sechs Sinne. Der Weg zur Beendigung des Leidens, die Praxis, ist auch innerhalb dieser sechs Sinne. Der letzte Teil. Und deswegen hat der Buddha gesagt, dass man nicht irgendwo suchen soll oder nach außen gucken soll, sondern man soll in sich selber reingucken, denn man nimmt ja durch diese sechs Sinne wahr und da findet alles statt.
So, to see the things in a special way, you need a calm and quiet mind. Suppose there is a pond. This pond is stir up. The water is muddy. You go there and you peep into the water. Do you think it is possible for you to see the deep inside of the pond? It is impossible. Because the water is muddy, water is stirred up. Or maybe the surface of the water, you have got some sort of the leaves, or whatever the reason. If the water is not calm and quiet, if the water is not clean, then it is impossible for you to see the deep bottom of the pond. So exactly in the same manner, to understand your own nature, you need a calm and quiet mind. So basically, Buddha introduced to develop the mindfulness, basically, as a first step to observe the nature.
Man sollte sich vorstellen, der Geist ist wie ein See. Wenn der See aufgewühlt ist und Schmutz ist in dem See, dann ist der See trüb und man kann auch nicht durch diesen See durchgucken bis auf den Grund. Und genauso verhält es sich mit dem Geist. Wenn man überhaupt etwas klar sehen möchte, muss der Geist ruhig werden. Und dies, sagt der Buddha, kann man erreichen mit Achtsamkeit.
So how to develop the mindfulness? This is the first step. Some people think we have to sit in a cross leg, keep the body straight, and start doing a sort of meditation like breathing in and out or some other type of meditation to develop the mindfulness. Yes, this is also one technique. But Buddha teaches some other four kind of techniques to establish the mindfulness, the four foundation of the mindfulness. So how to develop the mindfulness related to the body? Here, whatever you do with your body, you have to be mindful. When you are sitting, be mindful, I'm sitting now. When you stretch your arms and legs, be mindful, I'm stretching my arms and legs. When you lie down, be mindful, I'm lying down. When you are sitting, be mindful that I'm sitting now. So in this way, whatever your body posture is, just be mindful that I'm in this posture, in that posture. Most of the time, we do a lot of works, but we are not aware of our movement. Suppose you are driving. You change the gears, You stop in the color light, the traffic light. When there is another vehicle coming to the road, you stop or you slow down. But you are thinking something. You are driving, but you are thinking something else. So here you does not have the mindfulness. When you drive, be mindful that you are driving. When you cook, be mindful that you are cooking. When you read, be mindful that you are reading. So do the work mindfully. In the kitchen, maybe you are cooking something, and at the same time, you forget that you are cooking. You start thinking something else. So there is possibility that you will roast what is on the earth. You are ironing something. You keep on something, thinking something else. There is possibility that you burn the clothes. You are going in a bus. You are thinking something. You forget to get down. You may miss the place. So in this way, you make a lot of mistakes in our life because lack of the mindfulness. You talk over the phone, but you are not mindful what you are talking about. Sometimes you may get angry and shout at the phone, over the phone, because of lack of the mindfulness and lose your clients. So in this way, whatever we do, be mindful. So this is the one type of meditation. For this meditation, you no need a special place. So whatever you do, be mindful what you are doing. This is one technique.
Okay, so wie praktiziert man Achtsamkeit? So manche denken, man muss sich dann hinsetzen, die Beine verschränkt in Meditationsposition und man achtet auf den Atem. Das ist aber nur eine Technik, die Buddha gelehrt hat. Es ist eine Möglichkeit. Aber der Buddha hat gelehrt 4 Techniken und man nennt diese die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Wie kann man im Alltag die Achtsamkeit üben? Und er gibt das Beispiel, es ist ganz einfach, wenn man sitzt, dann soll man sich bewusst sein, dass man sitzt. Wenn man seinen Arm ausstreckt oder sein Bein ausstreckt, soll man sich bewusst sein, dass man seinen Arm oder sein Bein ausstreckt. Liest oder wenn man Fernsehen guckt oder wenn man in der Küche ist, Gemüse schneidet, dann schneidet man vielleicht das Gemüse, aber man merkt, nach kurzer Zeit ist man schon mit den Gedanken woanders. Man ist eigentlich nicht bei dem Schneiden. Und er erklärt, dass viele Fehler dadurch passieren, dass man da nicht achtsam ist, sondern dass man dann irgendwo mit den Gedanken anders ist oder mehrere Sachen gleichzeitig macht und dabei auch noch mit den Gedanken woanders ist. Also man ist nicht bei der Sache. Er gibt das Beispiel, wenn man bügelt, und man ist mit den Gedanken woanders, geht vielleicht kurz weg und dann vergisst man das Bügeleisen, dann sind die Kleidung ist verbrannt. Wie so Fehler oder Missgeschicke im Alltag passieren immer durch fehlende Achtsamkeit. Er sagt auch im Auto, wenn wir Auto fahren, sind wir wirklich achtsam oder mit den Gedanken so woanders, dass wir gar nicht merken, dass wir vielleicht gerade, dass jemand vor uns bremst, dass wir auf die Bremse treten, dass wir den Gang wechseln, dass wir vielleicht noch einen Gang wechseln, dass wir die Kupplung treten und so weiter und so weiter. Dass wir gar nicht ja, achtsam sind, dass wir gar nicht bewusst das machen, sondern dass wir wie ein Automatismus haben und gar nicht ja, bei der Sache sind. Oder er gibt das Beispiel, man ist auf der Arbeit, hat einen Anruf und am Telefon fängt man sich an aufzuregen und dann zu schreien. Und man ist auch nicht achtsam dabei und verliert eventuell Kunden. Ja, also der Ärger während des Telefonats kann eigentlich dann nur entstehen, weil man nicht achtsam ist. Oder man lässt ihn unachtsam heraus oder agiert ihn heraus und dadurch kann man dann die Kunden verlieren.
Oh, what I mean is, whenever you do the work, the physically, just be mindful about your physical movement. Otherwise, I just give an example. Suppose you are talking over the phone with someone, say important client, if you are a businessman. If you are lack of mindfulness, sometimes you are angry with something else and you can shout at the person who is over the corner of the line. So in this way, what I mean is the mindful what you are talking and doing.
So er meint, also man hat zum Beispiel einen Kunden am Telefon und dann kommt zum Beispiel ein Kollege und man regt sich über diesen Kollegen auf und man vergisst vielleicht oder man ist gar nicht achtsam, dass der Kunde am Telefon ist und das auch mitbekommt. Und ja, und dadurch kann man auch Kunden verlieren. Das, ja, der Kunde mag ja nicht, wenn man dann mag Streite zu hören oder Ärger in seiner Partnerfirma da haben.
Okay. Another technique to develop the mindfulness is your feelings. Be aware about the feelings which arise in your mind. Sometimes you are worried. Sometimes you are happy. Sometimes you are moody. Sometimes you are joyful. So the different feelings arise in the mind. When you see someone that you like, you feel happy. When you hear that you do not like, maybe you are angry or you are worried. So in this way, in every single second we live, the feelings arise in your mind. Just be aware about the feelings.
Und man kann auch diese Übung der Achtsamkeit praktizieren, indem man achtsam auf seine Gefühle ist. Man soll dann dabei nur achtsam sein, welche Gefühle in dem eigenen Geist sich befinden oder welche dort sind. Zum Beispiel Gefühle wie Besorgnis oder Freude oder Wut und so weiter. Wenn man eine Person sieht, die man nicht so gerne mag, dann kann es sein, dass dann zum Beispiel wie so Ablehnung oder negative Gefühle in sich dann im Geist befinden. Oder wenn man eine Person sieht, die man dann gerne mag, wie dann Freude oder andere positive Gefühle dann in den Geist kommen. Man soll einfach nur beobachten, was in den Geist kommt. Einfach nur sich bewusst sein und wahrnehmen, wie das Gefühl in dem Geist ist.
In the mind, three types of feelings arise. One, the pleasure or happiness. Number two, the pain or unhappiness. Number three, neither pain nor happiness. So when we contact the outside world, through the sense faculties, either happy feelings or unhappy feelings, or the equanimity feelings can arise in the mind. So just be observe it. You are not supposed to cling to them, but just observe the feelings arise.
So es gibt drei Gefühle, die in dem Geist auftreten können. Einmal das, er nennt es wie das Happy Gefühl, also frohes Gefühl oder frohe Gefühle. Dann die schmerzvollen Gefühle und das sind die zweiten. Und als drittes die Gefühle, sagt er, wie neutral, also wie sagt man, ein gleichgültiges Gefühl. So, und wenn diese Gefühle in dem Geist auftauchen, soll man einfach nur beobachten, nicht daran, festhalten oder sich dadurch ablenken lassen, einfach nur beobachten, wie sie in den Geist auftauchen oder dann wieder gehen.
Okay, then again, we have to understand the feeling as well as the thoughts. There's a difference between the feelings and the thoughts. So you have to observe how thoughts arise in the mind too. The thoughts arise in the mind, one after another, just like in the sea. The sea waves arise one after another. One thought arises, it survives for a while and disappears. Another thought arises and it too disappears. Another one arises. In this way, one after another, the thoughts arise in the mind. Just like you are by the side of a sea and you are watching the sea. So the sea waves arise and disappear. You too observe how the thoughts arise in the mind and disappear. Anger arise and disappear. Hatred arise and disappear. The lust arise and disappear. The craving arise and disappear. So in this way, whatever the thoughts arise in your mind, just observe, just mindful.
So, und es tauchen nicht nur Gefühle im Geist auf, sondern auch Gedanken. Und da muss man klar unterscheiden, die Gedanken sind nicht dasselbe wie die Gefühle. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und bei den Gedanken verhält es sich genauso wie die Gefühle. Es ist wie ein Meer, und auf dem Meer sind Wellen. Und es gibt immer eine Welle, die kommt und dann die geht. Und dann kommt die nächste Welle und dann geht sie wieder. Und so weiter und so weiter. Und eine Welle hat immer einen Anfang, dann wie ihre Zeit, wo sie da ist, und dann wieder, wo sie dann weggeht. Und in derselben Weise tauchen Gedanken in dem Geist auf. Immer wieder neue Gedanken. Sie kommen und sie gehen, sie kommen und sie gehen. Und dabei soll man einfach nur beobachten, wie als wenn man am Meer ist, am Strand, und dann die Wellen in die Bucht hineinkommen sieht, soll man dann beobachten, eine neue Welle kommt rein und sie ist wieder weg. Und wieder eine neue Welle kommt rein und sie ist wieder weg und so weiter.
So when the thoughts arise in the mind, don't cling to them. That is very important. From the moment that you cling to the thoughts, then the suffering arise. As long as you do not cling, as long as you do not clash with the thoughts which arise in the mind, the suffering does not arise. So when the thoughts arise in the mind, let it be. Don't worry about it. Just let it pass. Just like in the sky, the clouds arise and pass. The clouds are passing by. Just observe it. Don't cling to them. So practice your mind just to be mindful. When you are angry, understand, yes, I am angry. When your mind is filled with jealousy, understand, yeah, my mind is filled with jealousy now. When you feel lust, understand, fully aware, yeah, I am lustful now. Don't try to do anything. Just be aware. That is the basic level. You are not supposed to do anything, but to be observed, just like you are by the side of a river. The water is flowing. You are asked to just observe how the water is flowing. So exactly in the same manner, you are supposed to observe the thoughts. One after another, they arise and pass away.
Und ich habe noch vergessen, er hat eben gesagt, dass es verschiedene Arten von Gedanken gibt, wie zum Beispiel wütende Gedanken, Neidgedanken, Lustgedanken und so weiter. Und dann soll man auch einfach nur beobachten, wie diese kommen und wie diese dann wieder gehen. Und jetzt sagt er, er vergleicht nochmal, ja, die Gedanken sind, man soll diese Gedanken beobachten, wie wenn man in den Himmel schaut und man sieht die Wolken, die dann vorüberziehen. Und es tauchen dann Gedanken auf, wie Wutgedanken oder lustvolle Gedanken und so weiter. Und man soll dann dabei einfach sich bewusst sein, okay, jetzt bin ich wütend. Also man sieht dann die Wolke, ja, wütend. Und man soll das voll wahrnehmen. Ja, ich bin wütend. Und man nimmt diese Gedanken voll wahr. Und man soll aber nicht daran irgendwie festhalten oder weiter darauf eingehen oder sich noch mehr darüber irgendwie, ja, darauf eingehen, sondern einfach es so sein lassen, nur beobachten und vorüberziehen lassen. Dasselbe, wenn man Lustgedanken hat, soll man wissen, ja, jetzt habe ich diese lustvollen Gedanken und man nimmt es total wahr und man lässt es dann auch wieder weiter vorbeiziehen. Und so weiter und so weiter. Es ist wirklich so, als ob, wenn man an dem Flussufer ist und man sieht das Wasser vorbei rauschen. Und man soll nur... Man soll nur an diesem Flussufer, oder man wird gefragt, während dieser Vipassana-Übung nur am Flussufer zu sitzen und einfach nur zu beobachten. Mehr nicht.
So far we explain three types of meditation. The first one is the mindfulness related to the body. The mindfulness related to the feelings. The mindfulness related to the thoughts. The fourth one is the mindfulness related to the nature. So what is the nature of the universe?
So, also er hat beschrieben, er hat schon die ersten drei dieser Fundamente der Achtsamkeit beschrieben. Eins war Achtsamkeit auf den Körper, zwei war Achtsamkeit auf die Gefühle und drei Achtsamkeit auf die Gedanken. Und jetzt ist Nummer vier Achtsamkeit auf die Natur. Und er sagt, ja, was ist die Natur des Universums?
Okay, what is the nature of this world that we live? The nature of your body, nature of your mind, nature of the universe, the nature of the surrounding. In short, what is the nature of this existence? There are three kinds of universal the realities. The first one is everything is changing. Nothing is permanent. In your body and mind, everything is changing. From the smallest cells of your body until up to the biggest stars in the universe, everything is changing. a baby who is born today will become a child. Passing the age, he will become a young guy, then a matured man, finally an old person, and die. A flower blooms in the morning. When it is in the evening, it fades away. Sun rises in the east in the morning and sets in the evening. So every single second we live, the time is passing, the things are changing. Nothing is permanent. So when you see the things through the eye, when you hear the things through the ear, whenever you come to know the world through the sense faculties, understand, I'm changing, my body is changing, my mind is changing, whatever I come across, everything is changing. So this is the one reality that you have to understand.
Ja, er definiert die Natur als oder die Natur des Universums als dass die Natur des Universums eine bestimmte Gesetzmäßigkeit hat, und das gilt für das Universum um uns, also die Erde, der Weltraum, das Universum, aber auch für unseren Körper und für unseren Geist. Und die erste Gesetzmäßigkeit in diesem in der Natur des Universums ist, dass alles sich verändert. Nichts ist beständig. Und man sieht es auch daran in der egal wo man hinschaut, ob auf unserer Erde an wie eine Blume dann sprießt, blüht und dann wieder verwelkt, oder ob in der Galaxis ein großer Stern geboren ist und dann wieder stirbt. So wie auch der Mensch ist zuerst jung, mittelalt und stirbt dann auch wieder. Und man sieht so, alles kommt und geht wieder. Auch im Geist, alle geistigen Objekte kommen und gehen wieder. Das ist die erste Gesetzmäßigkeit im Universum, der Natur.
The second reality is dukkha or unsatisfactoriness nature. Within our body and mind or outside our body and mind, whatever we come across, everything is unsatisfactory nature. Why does it say the unsatisfactory? Whatever we experience is impermanent. Because of impermanent, it cannot give us the long lasting happiness. The happiness that we consider now really will be. Good. Turn in. We come. It's the. So, this is the second reality. So everything is unsatisfactory. It does not mean that there is no happiness. There is happiness. But why we say that it is unsatisfactory? The happiness too, in the process of changing, eventually become unhappiness again. For an example, when it is very hot, we consider that we on the aircon. But later on, when it is very cold, we think it is suffering. So that whatever you consider as happiness or comfort, eventually in the process of changing, it changes to something else. So that is why the everything has got this type of nature. So that is called unsatisfactory, not worthy.
Die zweite Gesetzmäßigkeit ist Dukkha. Und Dukkha bedeutet übersetzt unbefriedigend. Also ja, wir mit unserem Körper und Geist nehmen dann durch die sechs Sinne die Welt wahr. Und da alles immer vergänglich ist, ist auch nichts auf Dauer befriedigend, weil es ist dann wieder weg. Und ja, nichts gibt auf Dauer eine Befriedigung. Aber er stellt gleichzeitig auch klar, das bedeutet nicht, dass es kein Glück gibt oder keine Freude oder so. Es ist nur so, dass die Freude dann kommt und dann auch wieder geht. Also man ist dann nur glücklich für einen bestimmten Moment. Aber es gibt keine langfristige, zeitlose Glück. Ja, also ja, alles ist der Vergänglichkeit dann unterworfen und daher ist es unbefriedigend.
Then you have to observe and understand that soullessness, anatta, within your body or mind, outside your body or mind, in the universe, there's nothing that we can consider which does not change. There's nothing that we can see, a soul which goes from life to life. There's nothing. So the Buddha teaches soullessness, anatta doctrine. So whenever you understand everything is changing, whenever you understand there is no soul, whenever you understand everything is subject to suffering or unsatisfactory nature, you understand there's nothing for me to cling to this world. So you live in the world without clinging to the world. So that is the end of the suffering. So this is the very, very basic level of Vipassana meditation. So if you keep on going, I think it will take time. So maybe we let you ask the questions.
Die dritte Gesetzmäßigkeit ist Anatta, und das heißt sowas wie ohne Seele oder ohne beständiges Selbst. Und Buddha hat gelehrt, dass es nichts gibt, was eine Seele oder ein beständiges Selbst hat, das dann überdauert oder der Vergänglichkeit nicht unterliegt. Und ja, wenn man das in Betrachtung zieht, merkt man, dass alles, was man durch die Sinne wahrnimmt, vergänglich ist, unbefriedigend ist und nicht wert ist, dass man daran ja anhaften soll oder sich darauf eingehen soll. Ja, und dann kommt man auf den Weg zur Befreiung. So, das ist aber nur, er sagt, basic Vipassana. Und wenn man das noch ausführen möchte, dann dauert das noch sehr viel länger. Und jetzt ist er offen für eure Fragen. Ihr könnt auch Fragen zu anderen Sachen wie Meditation stellen. Sein Fachgebiet ist Meditation. She says, you said that like there's like angry thought. And she says, but when you are really mindful, normally there should be no angry thought. Or actually, she says that the angry is more a feeling, you know. So there should be any angry feeling or thought, because when you're really mindful, it should not appear. So how do you explain this?
That's true. What you said is totally right. That is why we have to be mindful. When you are not mindful, the anger can arise. Hatred can arise. Be mindful, then they will not arise. Or when the anger arises, when you know, oh, I'm angry, you're more careful. You will not shout at the others. Or since you know that I'm angry now, the anger will slowly, slowly disappear. When you try to observe the thoughts which arise, the feelings which arise in your mind, then those feelings, anger, hatred, ill will, jealousy, those type of negative kind of feelings or thoughts, they will eventually become weak and finally disappear from the mind. So that is why we have to be mindful.
Also er sagt, du hast vollkommen recht. Wenn du wirklich achtsam wärest, und zwar die ganze Zeit, da würdest du auch nicht Ärger, würde auch gar kein Ärger als Gefühl oder als Gedanken kommen. Also ich muss noch ausführen. Okay, und dann sagt er noch, ja, und deswegen sollen wir achtsam sein, damit diese negativen Gefühle halt überhaupt nicht entstehen können. Aber wenn du halt die Achtsamkeit erst dann einsetzt, wenn du schon ärgerlich bist, dann hast du wenigstens den Vorteil, dass du nicht darauf eingehen musst und auch, dass es schneller wieder vergeht, da du die Natur des der Wut siehst. Okay, deine Rückfrage, was war das? Ach ja, was dann passiert? Ah. She asked another question. She asked another question. So if you are really, really mindful, then what is left? Because nothing can arise.
Yeah, that's right. When you are mindful, so nothing can be left, correct? So there's no more clinging. There's no more clinging. Okay, but beginning, why we are asking you to be mindful? Because we want to reduce the negative side, but to produce the positive side. You are keeping a gatekeeper in this entrance, and we instruct him, don't allow such and such and such people to enter the shrine, but allow those people who are such and such and such to enter the building. So the gatekeeper is there, he is watching. Oh, you cannot come, please go away. So he let the people who are relevant, who are suitable to come in, but he does not allow those people who are not relevant to come in. So exactly in the same manner, when you develop the mindfulness or the watchfulness, then when the anger, hatred, jealousy, ill will, these kind of negative things arise, it will keep them away. But instead of love, compassion, mindfulness, energy, these are the good positive energies for the enlightenment. When the things arise, they please come and let it go. So let it come and develop. So in this way, the mindfulness work as a kind of gatekeeper or someone who is watching. So that is the purpose of the mindfulness at the beginning.
Er sagt, ja, also wenn du totale Achtsamkeit hast, dann, ja, dann kannst du auch nicht anhaften. Aber er sagt, um auf den Anfang zurückzukommen, was eigentlich relevant und wichtig hier ist, er sagt, die Achtsamkeit ist wie, wenn wir hier im Tempel oder hier in der Buddha-Halle vorne einen Wächter hätten. Und der Wächter lässt aber nur die guten Menschen hinein. So ist auch unsere Achtsamkeit. Also wenn unheilsame Menschen, die dann vergleichend sind damit wie schlechte Gefühle oder unheilsame Gedanken, unheilsame Gefühle wie Eifersucht oder Wut und so weiter, dass man die nicht reinlässt, aber dass dann die Personen, die uns weiterbringen, wie diese positive, energetische Person, die uns dann mehr zur Erleuchtung verhelfen könnten, dass wir die dann hineinlassen, weil die uns ja gut gesonnen sind. Und so soll man dann Achtsamkeit sehen, als jemanden, der dann wie so einen Blick dafür hat und dann sortieren kann, was da was reinkommen soll oder nicht. She understands intellectually the thought of impermanence, but she has the feeling that in her heart this is not yet fully arrived or fully understood in the heart. So that means I ask her for example, and she says she's a very emotional person, and still from the head she says, yes, of course, this feeling is impermanent and so on. But in her heart, it's still the feeling is raging. So she asks if this is a normal process, if this takes time, and or if yet it is not, she has not fully the full mindfulness or full consciousness about what is happening on the feeling level with her.
This is, of course, normal. This is the nature of all the human beings. But you are one step ahead than some other human beings. Many of us, we still do not know, but still you know. That is why you are one step ahead. It is true when you develop. In the process of developing, you will come to an age, a stage, that you understand that the things are impermanent, nothing is permanent, everything is changing, and you accept it, you live with it, you do not clash with it. So that is why you have to cultivate it. So you haven't cultivated enough it. So when you observe this, when you cultivate this, then you will be able to understand, you will be able to live there. Suppose you are learning piano or some other musical instrument. So you know the theories and rhythm and all those, but though you know, still you cannot make it perfect. So the practice will make you perfect. So keep on practicing, keep on thinking and observing, doing the experiments, then one day you will live there. You will be suitable to that level. So it is a matter that still is not, we are not matured enough. So this is a common nature for all the human beings, not only you.
Er sagt, das ist völlig normal. Und ja, das ist die menschliche Natur. was war das? Ah ja. ja, genau. Ja, also du bist schon einen Schritt voraus von anderen Menschen, da du wenigstens ja angefangen hast, dies zu kultivieren, dann oder überhaupt Bescheid weißt, dass alle Sachen dann vergänglich sind. Aber das ist ganz normal, dass damit du es wirklich auch bis ins Herz dann, bis es wirklich im Herz angelangt ist, bedarf es ja Übung, der Übung darin oder der Kultivierung darin, dass loslassen oder wie, dass man übt zu wissen, dass Sachen vergänglich sind und dass man dann nicht daran darauf eingehen soll, darauf anhaften soll. Und er vergleicht das wie jemand, wenn der Klavier spielen lernt, dann gibt es Leute, die halt zuerst die ganzen Noten lernen und die ganze Theorie lernen und die ganzen Rhythmuslehre lernen. Die haben die dann alle im Kopf, aber dann sitzen sie vorm Klavier und dann können sie aber nicht Klavier spielen. Und dann bedarf es der Übung auch, bis sie dann wirklich das umsetzen können. Also bei denen ist dann im Kopf, aber noch nicht, ja, sagen wir, im Herzen. Und bei dir ist es dann genauso, man braucht Übung, Kultivierung und du bist auf dem guten Weg und machst so weiter.
Okay, I like to explain three things for the, I mean, the related to the question. There are three types of wisdoms. Yes, the three types of wisdom. The first wisdom is Sutamaya Panya, means the borrowed wisdom. In the university, you study and you get the wisdom. You watch TV, get the information, a kind of wisdom. Listen to the radio, get the information. Listen to the Dharma talk, read a book. All these are the first level of wisdom, Sutamaya Panya, or borrowed wisdom. This wisdom not is ours. It's another's wisdom, but we borrowed. So learn in the Buddhism, Buddhist books, or listening to the Dharma talks. This is the first category. This is the not advanced, but the basic wisdom, which is known as the borrowed wisdom. Borrowed wisdom, or the wisdom that you receive through the books, magazines, and televisions, or the sense faculties.
Also er möchte euch noch erklären, es gibt drei Arten der Weisheit und die erste ist, er nennt es die ausgeliehene Weisheit und zwar das ist die Weisheit, die wir dann übernehmen aus dem Fernsehen, aus dem Radio, von dem Dharma-Talk und das ist wie eine ausgeliehene Weisheit, weil sie nicht von uns stammt, sondern wir übernehmen die einfach.
So this is the first level of the wisdom. Many of us are having this wisdom. So that is why we know that things are changing. It is a borrowed wisdom. It is not coming with inside but coming outside. So we know that things are changing. So this is borrowed wisdom. That is why we still not haven't developed further. So the second level is the Chintamaya Panya, means the wisdom that arises through the thinking, through the contemplating, through doing the investigation. So those people, the scientists, or those IQ people, those people who think and create, all those people belong to the second level of wisdom, especially the scientists and all, they belong to this category. I think the Isaac Newton, one day while he was sitting under an apple tree, an apple fell to the ground and he started thinking why. Then at the end he found the theory of the gravity. So it is because of thinking. So Chintamaya Panya, a wisdom that you create through the thinking. So this is the second level.
So the zweite Art von Weisheit heißt Chittamaya Panya und das ist die Weisheit, die dadurch kommt, wenn man selber nachdenkt oder forscht, aber mit seinem Geist forscht. Das ist die Weisheit, die die meisten Wissenschaftler dann haben, die forschen oder die nachdenken. Und er gibt das Beispiel von Isaac Newton, als er den Apfel vom Baum runterfallen sah und dann anfängt über nachzudenken, wie kann das sein. Das ist dieses Citta Mea Panya, die Weisheit, die man selber durch Forschen erlangt.
So the third level of the wisdom, what the meditation gives you, through practicing the mindfulness and cultivating the mind, you achieve a kind of wisdom called Bhavanamaya Panya, a wisdom that you achieve through meditation. This wisdom is related to your life now, what you are doing, what is related to your sense faculties and the world. So this is the wisdom from the Buddhist point of view, what we call the enlightenment stage. So the goal of all the Buddhists to reach to this wisdom. So we all have got this knowledge, the first level knowledge, but we haven't reached to the second or third level yet.
Die dritte Weisheit heißt Bhavana Mea Panya, und das ist die Weisheit, die man erlangen kann durch Meditation, und das kann man übersetzen wie die direkte Erfahrung oder das direkte Wissen oder direkte Verstehen von etwas. Und das sind die drei Weisheiten von dem buddhistischen Gesichtspunkt, wie man das sieht.
Yeah, if I do not have a soul, what do I have?
Also sie fragt, wenn ich keine Seele habe, was habe ich dann? Denn das macht mir Angst.
First of all, before I answer your question, what is soul? What do you mean by soul? The word soul gives the meaning something which does not change. Okay? Something which does not change, something which goes from this life to next life, from that life to another life, from that life to another life. Buddha says there is no something which does not change. What is soul? Is it your body? Or is your mind? Is there anything in this body that which does not change? Is there anything which does not change in the body? Is there anything in the mind which does not change? So everything is changing. Nothing is permanent. There is no a single thing, whether material or immaterial, which is called a soul, which can go from this life to next life. So that is why it is called anatta, or soullessness. Then who is I? If it is not soul, who is I? Okay, suppose take this cup. What is this cup? We just call it a cup. But in real sense, what is this? This is made of what? Made of forces and energies. Materially, forces and energies. If you divide this to the forces and energies, you will see many types of forces and energies. So when all these are combined together, we call it a cup. A scientist who does the experiments in the laboratory, he will use the word for the water. H2O. H2O. So in the laboratory he will use the word H2O. But when he come out from the laboratory, when he is thirsty, he will not ask, I need H2O. He will say, I want water. So in conventional terms, we use this soul, or my, or I, all these words, conventional terms. In the real sense, there is nothing that we can call a soul.
Also er sagt, man muss erst, wenn du fragst Seele, muss man definieren, was ist Seele? Und er sagt, Seele heißt vom Wort her etwas, was beständig ist, etwas, was bleibt und was dann von Leben zu nächsten Leben und so weiter gehen würde. Also etwas, was durch alle Leben sich durchzieht und beständig ist. Und Buddha sagt, so etwas gibt es nicht. Alles ist ein Prozess der Veränderung. Alles, was in den Geist ist, ist im Prozess der Veränderung. Alles um uns herum ist im Prozess der Veränderung. Und er sagt, nehmen wir zum Beispiel diese Tasse. Wir nennen es Tasse, aber wenn man guckt, ist es wie nur eine Zusammenstellung von Energien und Kräften. Und selbst ein Wissenschaftler im Labor, wenn er Wasser analysiert, nennt er es H2O. Aber sobald er wieder aus dem Labor hinausgeht, dann sagt er nicht, ich möchte H2O, sondern ich möchte Wasser haben. Und ja, somit. Und deswegen ja, gibt es auch nichts, was man dann Seele nennen kann oder beständig nennen kann, da alles sich verändert. Ja, und wie H2O und Wasser. Wasser ist dann nur wie ein Begriff oder wie ein, ja, wie ein konventioneller Begriff, wie ein gesellschaftlicher Begriff, wo wir uns dann einig geworden sind, den benutzen wir, damit wir wissen, was wir meinen, von welchen Energien und Kräften wir sprechen.
Did you get the answer? Okay, I think you are really to the what Buddha says. Okay, the human beings or any other living beings can be divided into two. Buddha's teaching is always analyze, like a science. It's analyze and investigate. So the human being or any other living beings can be divided into two. Matter and the mind. So this physical body is material part. So the Buddha analyzed this physical body is a combination of four kind of great elements and the sub-derived elements. So the ancient Chinese, they call it earth, fire, water, and the wind. But these are just elements, forces and energies. So the today the biologists, the scientists, they have done the experiments. They have come to the come to know a lot of the elements and the atoms and neutrons and protons and electrons, all those things. So this is the physical body. But the mind, the mental energy, join with the physical energies. Mental energies are four types of feeling, perception, mental formation, and the consciousness. Feeling, perception, mental formation, and the consciousness. These four kind of mental energies combined with the physical energies, then we call a living being. So that is why we are called human being or any other living beings. What about a tree? A tree is also a, we do not call a tree a living being, but a living thing. A tree is also a living thing, but it's not living being. The reason is, a tree does not have a consciousness. But some certain trees has got the feeling. If you break a branch of a tree, it feels. Some certain plants have got some certain feelings. There are some trees which has got the advanced elements. So due to these advanced elements, these trees also have got some sort of feelings. But they do not have the perception. They do not have the mental formation. They do not have the consciousness. So they are living things, but we are living beings. So the living beings have got these mental energies and the physical energies, or mind and matter combination. So at the end, it is forces and energies. That's all. These forces and energies, every single second, they are constantly changing. So that is why the baby who is born today, another 1 hour time, he is a two different person. Suppose to understand this, I'm quite sure you all have got the pictures in your life, picture album. So you turn the album and go through. You come across a picture as a baby. Now you are 3 months old. You have a picture. Then you have got another picture that you are 8 years old. You have got another picture that you are 20 years old. But who is this? The baby who is 3 months old, and the child who is 8 years old, and the young girl who is 20 years old, is this the same person or two different persons? The three different persons. What do you mean? What do you think? It's the same person? Why do you call same person? Why do you call the same person? Can you see anything similar from the three months old baby with 20 years old girl? The physical body is changed. Totally different components, parts. The mindset is different. Why do you call it the same? Yes. Okay, genetics. You can see the link. That is why we call it the same. But it's not totally same. It's not 100% same. It has changed a lot. That is why we call three different persons. So it is not exactly the same. It is not totally the different. So what is the real word that we can use? Process of changing. Process of changing. Okay, I keep my hand in here. When I take my hands and keep it here, is it the same hand or two different hands which went from here to here? In the real sense, when I take hand from here to here, within the time and space, this hand is in every consecutive moment, this is changing. This environment is too changing. So the person I'm calling myself is changing. My body is changing. My mind is changing. You all are changing. So it is from here to here. It's a process of changing. Process of forces and energies. That is the real reality. That is why one of the scientists or somebody says, you cannot weigh one apple twice. There's a saying something like that. You cannot weigh one apple twice. It is coming from the West. It's another concept. You cannot step into the same river twice. What does it mean? It's a changing process. Suppose now you light up a candle. 8 o'clock you light up a candle. We don't have a candle. So 8 o'clock you light up a candle. And 9 o'clock you come and see. The candle is still burning. Then what do we say? Yeah, the candle is still burning. we understand the relationship, but although we say the candle is still the burning, it is not the same candle. This candle is consuming different parts of the wick, different parts of the molecules, different particles of the oxygens. So the candle itself is changing, the surrounding itself is changing. But since we can identify the process, we call the same candle is burning. Suppose the Frankfurt is the starting place of a river and it goes to the sea. So from the starting point of the Frankfurt to the sea, the river is flowing. So is it the same river which starts from Frankfurt, goes to the sea, or different river? It is a process of changing. So the life is a process. So every single second that we are living, we are changing, and it's a process. That's all. Other than that, there's nothing which does not change. That is why we call there's no self. But Buddhism recognizes the flowing of energies. Like a river, the energies are flowing. That's all. No permanent entity, no ego.
Ich muss noch übersetzen von vorhin, ne? Ich muss noch übersetzen von vorhin. Hat das. Ja, okay, ich übersetze. Also, zusammengefasst, es gibt. Ja, was macht einen Menschen aus? Ein Mensch macht Geist und. Matter. Geist und Materie, genau, macht den Menschen dann aus. Und Materie ist dann der Körper und Geist. Auf dem geistigen Level hat man vier Sachen. Das sind die Gefühle, die Wahrnehmung, die geistigen Formationen und das Bewusstsein. So, das macht den Menschen aus. All diese Sachen, also die Materie wie die geistigen Bestandteile, sind immer am sich verändern. Ja, er beschreibt, wie, um das so deutlich zu machen, wie wenn man durch ein Fotoalbum von sich guckt, man ist als kleines Baby, man ist mal 8 Jahre, man ist mal 20 Jahre, ist das dieselbe Person, die man sieht? Und er begründet ja eigentlich nicht, denn man sieht ja auf den Bildern, das sind drei komplett verschiedene Wesen, oder was man da sieht, sieht ganz anders aus. Und wieso sagt man, das wäre dieselbe Person? Und dann sagt jemand, ja, der genetische Code ist derselbe. Und dann sagt er, ja, eigentlich ist es sowas wie man sieht den, wie sagt man, abhängigen Prozess, oder man sieht den Prozess der Veränderung von diesem Körper und ja, von diesem Geist. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das drei Monate alte Baby ist überhaupt nicht dasselbe wie das 8-jährige Kind oder dann das 20-jährige Jugendliche. Der Körper ist ganz anders und sein Geist ist auch ganz anders. Und und sogar in der Wissenschaft gibt es dann auch also in unserer westlichen Wissenschaft gibt es dann auch Sätze wie man kann einen Apfel nicht für 2 Eier wiegen. Ich kenne das Sprichwort nicht. Man kann einen Apfel nicht 2-mal wiegen. Oh ja, weil es sich schon verändert hat. Oder dann habe ich den Satz verstanden, man kann nie 2-mal in denselben Fluss gehen. Du kannst nicht 2-mal in den gleichen Fluss steigen. Und daran sieht man, dass immer alles wie in einem veränderbaren Prozess ist und nicht dasselbe ist. Und er sagt auch, wenn ich meine Hand von hier nach da tue, von einem Knie auf das andere, ist dieselbe Hand oder nicht? Und man sagt eigentlich, ja nein, denn es hat sich ja alles verändert. Die Bedingungen haben sich verändert, die Materie hat sich auch verändert. Und so verhält es sich auch mit einer Kerze, die dann den Wachs verbrennt, den Sauerstoff einnimmt und ja, die äußere Umgebung der Kerze ändert sich auch. Und somit ist dann nichts beständig und alles ist immer in einem Wechsel. So, she asked if you have, schizophrenia? There's a sickness, a mental sickness. Sometimes the person is like normal, and then just there's a switch, and then suddenly it's a different person. You know, it's a sickness. Yeah, so she says, so if I look at this sickness from this point of view, it seems to be a very normal process because it's always changing, but just with him it's changing quicker. So
how do I analyze it? Oh, okay. Yeah, it's quite normal. I'll tell you how is it normal. Okay, we are talking about this sick person who quickly changes the mental one switch to another, correct? Don't you think that we are also doing the same thing? Different is, maybe we are fast, they are slow. Suppose you are having shower, but your mind is thinking something else. You are scolding something in the mind, where you are arguing with something else, or you go to the imprint of the mirror and you argue with someone, or sometimes you are walking on the roads and you are arguing with the mind with someone, yeah, it's scolding, we are hating. So this is also the same nature. But the problem, we are more sensitive. Although we argue with our own mind, we do not speak up and tell it off. But the other person, he argue and tell it off. That is the difference. So actually, in fact, there's no difference. The difference is we are more little bit smarter.
Also er sagt ja eigentlich, wenn ich das analysieren würde von diesem Gesichtspunkt aus, dann stimmt das. Eigentlich gibt es dann eigentlich keinen Unterschied zwischen jemandem, der dann Schizophrenie hat oder einem normalen Menschen. Denn wir sehen ja auch bei uns, wir sind dann teilweise, sind wir in unserer normalen Umgebung, handeln und so weiter und in einer anderen Situation sind wir vielleicht unter der Dusche und reden mit uns selber oder stehen vorm Spiegel und beschimpfen uns wegen irgendetwas und so weiter. Oder was jedenfalls in unserem Geist vorgeht, würden wir das wirklich rauslassen und aussprechen, könnte man meinen, wir wären auch ein bisschen schizophrenisch. Und von dem Gesichtspunkt aus gesehen ist es dann schon relativ ähnlich. Und er sagt, das Einzige, was uns von solch einem Menschen unterscheidet, ist, wir sind ein bisschen vielleicht klüger oder so. Ja, ja, schlauer. Also er fragt ja, wenn es nichts Beständiges gäbe, wie erklärt er Reinkarnation? Wie kann denn dann die Information oder so, oder gibt es eine Information, die weitergegeben wird von Leben zu Leben? Und worin ist sie gespeichert? Where is it saved?
Yeah. Okay, I basically ask in question, if something does not go from this life to next life, how can the process of re-becoming or reincarnation is possible. Okay. I will take the same simile. I took the candle at 8 o'clock. You light up the candle. 9 o'clock, you come and you still say the candle is still burning. So, suppose this candle is going to be finished. Then, you take another new candle and light it up. Then you tell me what is going from this candle to that candle. Is it the same or different? This is what is happening. It is flowing of energies. This is flowing of energies. But one thing I can help you to understand this. To understand how the reincarnation or re-becoming is possible without entity, without ego, you have to understand how our mind is working. In the mind, the thoughts arise and they disappear. When one thought arises and when it disappears, based on the first thought, another one arises. When this disappears, based on this, another one arises. Based on this, another one arises. In this way, the thoughts are interdependent and interrelated. Not only the thoughts, in the universe, everything is interdependent and interrelated, interoriented. That is why the Buddha teaches the dependent origination, paticca samuppada. Later on, the Albert Einstein, I think 20th century, he introduced another theory, relativity. But he introduced this theory based on the physics, more towards the material world. But he also said a kind of similar concept. In the universe, everything is interrelated and interdependent. So the last thought, when a person dies, the last thought, depend on the last thought, next thought arises. Just like when a candle is going to go off, light with another new candle. So what is going from here to there is forces and energies. So with these forces and energies, the positive and negative energies that you create here through your words, thoughts and deeds, what we call the action and the reaction, or karma and vipaka, these forces and energies are going along. But don't think that something is going from this life to next life and it does not change. No, it's a process of changing itself and moving. Just like the life is possible within this life, the flowing is possible. At the moment of the death, it will continue in another new life.
Er sagt, das ist so, wie wenn du eine Kerze hast und dann geht die Kerze langsam, wie heißt das, aus, also sie brennt runter und dann ist nur noch ein kleines bisschen da und du nimmst dann eine neue Kerze und zündest dann von dieser anderen Kerze eine neue Kerze an. Was springt da über oder was ist die Verbindung zwischen beiden Kerzen? Und er sagt, so ist das genauso wie mit der Reinkarnation. Alles ist bedingt. Alles ist wie ein bedingtes Entstehen. Auf einen Gedanken folgt der andere Gedanke. Auf den Gedanken folgt wieder ein anderer Gedanke und so weiter. Und so ist auch, wenn man stirbt, der letzte Gedanke ist dann auch wieder, bringt wieder einen neuen Gedanken. Oder anders gesagt, der Gedanke, der dann daraus entsteht, ist verbunden mit dem, der davor war. Also wie A, von A folgt B und danach kann man auch schließen, dass vor B auch A war und so weiter. So ist es dann auch verbunden. Und auch in der modernen Wissenschaft, zum Beispiel Albert Einstein, der die Relativitätstheorie aufgestellt hat, sagt dann auch, aber dann nur auf der materiellen Ebene bezogen, dass alles ja wie verbunden ist oder miteinander voneinander abhängig ist und es so das Universum funktioniert. And she asks now, what is Buddha nature? Is it Buddha nature? Is it outside of change, so not changing? Or yeah, could you explain the Buddha nature?
Okay, the Buddha nature is within all of you, all of us. We all have got the potential to become a Buddha. It is a matter of practice. It's a matter of cultivation. Each and every one of you can become a Buddha. But you have to develop. What is the nature of the Buddha? A person who develops the heart and the brain to the maximum level that can be developed, that can be known as Buddha nature. Or other sense, a person who can develop the mind to the maximum level, eradicate all the negative defilements, and cultivate the wisdom and compassion towards the maximum level, that is called Buddha nature.
Also er sagt, die Buddha-Natur ist in jedem von uns. Und jeder kann Buddha werden. Es bedarf nur der Übung. Und er sagt, was sind die Eigenschaften der Buddha-Natur? Und er sagt, die Buddha-Natur ist die, die maximale Kultivierung oder die maximale oder das maximale Stadium, was man erreichen kann von dem Gehirn und dem Herz oder von dem Geist. Und die Eigenschaften sind folgende, dass man alle negativen Züge ausgelöscht hat und die positiven Züge wie Weisheit und Mitgefühl zu dem maximalen Level kultiviert hat. Und das ist die Buddha-Natur. So is the Buddha nature still in the system of changing, or is it outside? Or and if it's outside, how's the relationship?
Okay, I will give you an example to understand this. It will be very easy. Suppose this glass, I put some tea leaves and pour hot water. What will happen? The tea leaves will stir up. So, when the tea leaves are stirring up, going here and there, that is the nature of the ordinary human mind, yours and mine. In every single second, it is going here and there, very fast. It's very fast, very quick. Then, we let it to be calmed down, maybe 10 minutes or 15 minutes, then what will happen? These tea leaves will go down and in the bottom of the glass they will remain there. So, through the meditation, tranquility meditation, we can calm down all the defilements to the bottom, to the mind, but we suppress it. So that is the tranquility meditation. We did not talk about it today, but many people talk about and practice the tranquility meditation. Through this meditation, you can suppress anger, hatred, jealousy, ill will, and all those defilements you can suppress and keep. Suppose you take a spoon and put it in here. What will happen? It will stay up again because still there are tea leaves. So exactly in the same manner, those people who cultivate the tranquility meditation, there is a possibility that they can fall back. They can start getting angry, getting jealousy and all that. Then the Buddha found a new technique, which is known as Vipassana meditation, the insight meditation, which brings the wisdom. So what this meditation does is, suppose we take this and we filter it. After we filter it, then there is only the pure tea. There is no tea leaves. The tea leaves are destroyed. Then we take a spoon and we put and stir up. What will happen? Nothing. The reason is, there is no tea leaves. The Buddha's mind, whoever attained to this level, is the same. Their nature, they will not cling or they will not clash, but perfect calm and quiet. Does not mean inactive. I'll give another example to understand. What is the nature of the common human mind? In every single second we live, we either cling or clash. When we see something that we like, we cling. When we do not like it, we push it, we clash with it. That is the common nature of the mind, the ordinary mind. So the enlightened one and the Buddha nature of the mind do not cling or do not clash because no more defilements. So their body is subject to the change. Their mind is not subject to the change based on the defilement, since there is no defilement. So it's perfect equanimity.
Er erklärt das in einem einfachen Beispiel. Also nehmen wir an, wir haben das Glas und da haben wir dann Wasser drin mit Teeblättern. Und in einem normalen Geist, also wie wir alle, wäre das so, dass man tut die Teeblätter da rein, dann wird das bleiben die Teeblätter schwimmen, die oben, und nach einer Zeit senken die herab an den Boden. Und er sagt, dieses Herabsenken an den Boden der Teeblätter, oder vorher soll man lieber erklären, sobald man rührt mit den Teeblättern, ist es wie unser Geist, er springt ganz schnell hin und her, wie unser Geisteszustand von uns allen. So, wenn man jetzt die Meditation der Stille oder Samadhi-Meditation dann benutzt, um Ruhe zu praktizieren, dann kann man diese Teeblätter oder sinken diese Teeblätter an den Grund von dem Glas. Und somit ist der Tee erstmal klar, die Teeblätter sind auf dem Grund. Und man hat wie einen Ruhezustand erreicht, aber dieser Ruhezustand ist man hat die Teeblätter unterdrückt oder man hat die Teeblätter an den Boden gebracht, aber sie sind immer noch da. So, sobald man mit dem Löffel reingeht und wieder rührt, sind die Teeblätter wieder überall. Und so kann es auch passieren, dass jemand, der diese Samadhi-Meditation oder Ruhe-Meditation oder Stille-Meditation praktiziert hat, kann auch sein, dass er Rückfälle bekommt oder wieder wütend wird oder neidisch wird und so weiter. So, der Buddha hat einen anderen Weg gefunden. Er hat dann die Vipassana-Meditation eingesetzt, die Meditation der Einsicht. Und die Meditation ist so, wie als ob man dann wie einen Filter benutzt und dann durch das Teeglas einmal geht und dann hat man alle Teeblätter und somit hat man die Teeblätter aus diesem Glas heraus. Man hat sie dann, wie er sagt, zerstört. So, und dann ist dieser Tee nur noch klarer Tee, sonst nichts. Und wenn man jetzt mit dem Löffel reingeht und dann rührt, dann sagt er, passiert nichts. Und so ist es auch wie mit der Buddha-Natur. Es ist wie, das ist wie ein Geist, der dann nicht anhaftet oder nicht ablehnt oder so. Es ist einfach, wenn dann dieser Impuls kommt, ja, es ist wie die perfekte Ausgeglichenheit, nicht Ausgeglichenheit, Equanimity, der perfekte Gleichmut. Aber er sagt, das ist nicht im passiven Sinne zu verstehen. Also da ist nichts, dieser Geist ist nicht passiv, sondern er ist aktiv, durchdringend und hat aber die Eigenschaft, dass er nicht anhaftet oder ablehnt. Das heißt, ja, er ist immer noch in diesem, also der so hat er gesagt, der Prozess von diesem Wechsel oder der Veränderung ist nicht mehr auf dem Level der Verblendungen, da er keine Verblendungen mehr hat. Also kann der Wechselprozess sich nicht mehr auf die Verblendung auswirken, da diese Verblendungen gar nicht da sind. Verstehst du? Also, was ja dann wie dieses Leid bereitet, ist ja, wenn dieser Wechselprozess sich auf die Teeblätter dann auswirkt, die ja noch in dem Glas sind. So, wenn die Teeblätter aber raus sind, dann ist ja nichts da, worauf es wirken kann.
But ja. If you expect a direct answer, just direct answer, yes or no, whether the Buddha nature is changing, in conventional terms, from our point of concepting the things, I say no. That's all. I mean, if she needs the direct answer whether the Buddha, the Chitta, or the enlightenment, Buddha nature change or not, I say it's no, if you need the direct answer. Okay, okay. But we have to understand it from the deep sense, from the real point of sense. Okay. The meaning is, when we see something through the eye, suppose it's a beautiful person, in our mind arise the lust craving. Oh, it's nice, beautiful, I like it, I want it. You grab it. When you see someone that you do not like, oh, I don't like, I don't want, so you hate it. So, in Buddha's mind, when they see the things through the eyes, or when they hear through the ears, or through the sense faculties, when they come across the world, they do not shake like you and myself. That is what I say, Buddha nature does not change. They are perfect. That is why I gave the example of the tea leaves.
Okay. Ah, also wenn du eine direkte Antwort haben möchtest, dann wäre sie nein. Also dass es sich nicht verändert. Aber er sagt, du musst auch tief verstehen, warum das nein ist. Weil wenn wir zum Beispiel eine Person sehen, die wir mögen, und dann kommen diese Gedanken wie, oh, ich mag das, oder diese positiven Gefühle der Person gegenüber oder eine Person, die wir nicht mögen, Ablehnungsgedanken oder Ablehnungsgefühle, dann ist unser Geist in Bewegung. Du musst dir vorstellen, der Buddha-Geist ist perfekt oder ist in der perfekten im Gleichmut und er bewegt sich nicht. Das heißt, er sieht diese Person und sein Geist rührt sich nicht. Und somit würde er die Antwort dann mit Nein, wenn du eine direkte Antwort haben willst, mit Nein beantworten. Der Geist verändert sich nicht. Der erleuchtete Buddha-Geist sozusagen. Ja. Er fragt, sobald man erleuchtet ist, kann man wieder zurückfallen? Und er sagt dann nein.
Yeah, once you're enlightened, that's it. But don't be scared to be enlightened.
Er sagt ja, wenn du einmal erleuchtet bist, dann war's das. Aber hab keine Angst davor, erleuchtet zu werden. Her question is, do the lay people, not as monk or nun, have the possibility of become enlightened?
Yes, of course. Whether you're monk or nun or lay person, whoever you are, you can become enlightened. No problem. But the difference is, monks and nuns have got more time to dedicate because they do not have to worry about earning, they do not have to worry about the family or children or all the other, the barriers in the society. So they have got more favorable chance to attain to the enlightenment stage. But it does not mean that the lay people cannot. Anyone can attain the enlightenment stage.
Er sagt ja klar, jeder kann den erleuchteten Geist erlangen. Ob Mönch oder Nonne oder nicht oder wie auch immer. Der einzige Unterschied ist, als Mönch oder Nonne hat man mehr Zeit, die man dann dafür widmet, da man sich dann auch nicht Sorgen machen muss über Familie, Geld verdienen und so weiter. Also die relativen Chancen oder die relativen Bedingungen stehen mehr zugunsten, dass man die Erleuchtung dann erreichen kann. Aber sonst ist es so, dass jeder die Erleuchtung erreichen kann, egal was er dann ist. So according to what you explained, the Vipassana method is more likely to be the method which can clear the defilements. So for us in the West, would be the Vipassana method more accommodate to practice than the Samatha, the Samatha or Samadhi method?
Okay, as I mentioned to you, Samatha is only to the tranquilize your defilements. Through the Samatha technique, you cannot destroy the defilements because the roots are there. So it is only through the insight meditation you can destroy the defilements. So if anyone want to attain to the enlightenment or Nibbana or the final goal of the Buddhist, it is only the Vipassana. It's only the insight meditation. Samatha techniques, even before the Buddha appeared in the world, there were so many who were practicing Samatha. Not only that, they achieved the psychic powers. Even before the Buddha, there were so many who achieved the psychic powers, miracle powers through practicing Samatha. But nobody could achieve the perfect enlightenment stage. So it is only the Buddha found out the Vipassana technique, the insight technique. So it is the path which leads to enlightenment stage.
Also er sagt, der eigentliche Weg zur Befreiung ist nur durch Vipassana erreichbar. Denn die Samatha-Methode, Geistesberuhigungsmethode, die gab es schon vor Buddha lange, lange Zeit und die wurde auch viel praktiziert. Und viele Leute waren Meister dieser Methode, hatten geistige Kräfte, besondere geistige Kräfte und so weiter. Das war nichts Besonderes. Aber die Verblendungen waren immer noch da. Und Buddha hat dann diese Vipassana-Methode gefunden und vor ihm hat dann auch keiner den ultimativen oder wie sagen, diesen erleuchteten Geist dann erreichen können. Und durch die Vipassana-Methode ist es dann erst möglich, diese Geisteshaltung dann erst zu erreichen. Und somit ist dann seine Antwort, ja, nur durch Vipassana kann man das erreichen. And then he asked, how can you filter the tea leaves out of the tea?
Oh, that is how can we filter the tea leaves, or oh, that is the Vipassana meditation techniques. So you have to develop step by step. So most of the time there are meditation centers and the teachers who give the instructions. So we have to train under a proper teacher, then they will guide you step by step how to eradicate, how to take away the tea leaves. But samatha meditation is also important. If someone can practice the samatha first and tranquilize the mind, and for that person easy to eradicate the defilements. But some people prefer, without practicing the tranquility meditation, they go inside meditation. But these people by nature, they are quite stable and their mind is very powerful, so they can go straight without tranquility meditation. For them to take out the tea leaves, you have to practice the meditation step by step, but under a proper teacher.
Ja, er sagt, es gibt viele Zentren, wo man Vipassana dann praktizieren kann, aber man braucht unbedingt einen qualifizierten Lehrer, der das dann einem beibringt. Und er sagt, Samatha-Meditation ist aber nichts Schlechtes oder so, sondern Menschen, die Samatha-Meditation vorher praktiziert haben und ihren Geist beruhigt haben, fällt es einfacher, dann die Verblendung auszulöschen mit der Vipassana-Methode. Es gibt jedoch Leute, die direkt mit der Vipassana-Methode anfangen, aber die haben dann meistens als Voraussetzung, dass ihr Geist von Natur aus stabil ist oder ausdauerfähig und dass sie dann dadurch diese Vipassana-Methode aushalten können. Er sagt aber, die wichtige Voraussetzung ist es wirklich, einen qualifizierten Lehrer zu finden.
Oh.
Er möchte nur
okay.
Den ersten Schritt.
The first step we already talk, it is the developing the mindfulness. Here we talk about the four foundation of mindfulness. Mindfulness related to the body, mindfulness related to the feelings which arise in the mind, the mindfulness related to the thoughts arise in the mind, and the mindfulness towards the Dhamma, means the true nature of the existence, the impermanent nature, the unsatisfactory nature, the soullessness nature, and also you can go further to dependent origination and the Four Noble Truths and the action and the reaction. So do the investigation about these kind of theories too, will help you to establish the mindfulness. This is the first step. So the mindfulness is very, very important. So the once you develop this mindfulness, so your mind become very sharp because you achieve the one-pointedness. It is something like, at the moment, the thoughts in our mind, the energies in our mind is moving very rapidly, very fast. So we cannot concentrate. It is something like you are moving in a train. The sceneries either side of you are moving very fast. But when the train is slowed down and it stops, you can clearly see the things exactly in the same manner. When you concentrate and get the mindfulness, you can start to see the things very clearly. So this is the first step.
Also er sagt, der erste Schritt ist, wie er vorhin dann schon gesagt hat, die Achtsamkeit einsetzen, die Achtsamkeit entwickeln. Und die Achtsamkeit, die er vorher beschrieben hatte, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, Achtsamkeit auf den Körper, Achtsamkeit auf die Gefühle, Achtsamkeit auf die Gedanken und Achtsamkeit auf das Dharma, auf die Natur oder die Existenz der Dinge. Und er meint, dann kann man auch darüber hinausgehen und Vipassana praktizieren mit abhängiger Entstehung, den vier edlen Wahrheiten oder Aktion-Reaktion. Und er bringt ein Beispiel mit dem Zug. Er sagt, die Achtsamkeit, also wenn man in einem Zug fährt und man hat dann man guckt an den Seiten und dann ziehen die Landschaften, die Bäume und alles ganz, ganz schnell vorbei und man sieht eigentlich nicht wirklich, was da abläuft. Wenn dieser Zug dann immer langsamer wird, und das wäre dann wie wenn man Achtsamkeit einsetzt, wenn er immer langsamer wird und bis er dann stehen bleibt, sieht man durch das Fenster genau, was draußen ist. Man sieht, man kann alles beobachten. Und das ist wie, was die Achtsamkeit dann für ein Hilfsmittel ist. Dadurch kann man dann genau beobachten und Einsicht haben, in was dann in dem jetzigen Moment dann passiert. She says, when you ride in a fast train, you also get bumped in the middle of the train. Wenn ich Vipassana praktizieren möchte und mich hinsetze zum Meditieren, beobachte ich dann nur zum Beispiel meinen Atemprozess oder alles, was passiert, meine Gedanken, meine Gefühle und so weiter.
Okay, that first of all I had to say, the sit in this position is needed only for breathe in and out meditation. For breathe in and out meditation, sitting in cross-legged and is compulsory, but not for the others. For other meditation, you can sit in this way, you can sit any posture you like, you can practice while walking, while sitting. So it's a different type of meditation. But if you practice breathing in and out meditation, and if you want to practice the Vipassana, the first step is again the mindfulness. You have to be mindful about your breath. You have to calm down. You have to achieve the one-pointedness in your breath first. You should be able to establish the mindfulness. That is the number one, the first step.
Also wenn du dich hinsetzt zur Vipassana-Meditation, ist das nur dienlich für die Ein- und Ausatmen-Beobachtung. Die anderen Vipassana-Meditationen, da brauchst du nicht sitzen, da kannst du dann auch gehen, stehen und so weiter in anderen Positionen sein. Das Allerwichtigste und die Voraussetzung ist erstmal die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, dann mindfulness of the breath. Die Achtsamkeit auf den Atem.
Where to establish the mindfulness. Different teachers may teach you different places. Some teachers will ask you to be mindful the point, nostrils, where the breath goes in and comes out, this point. Some Burmese teachers, they will instruct you to concentrate on the stomach when the stomach rise up and down. It does not matter wherever you concentrate. Important is the mindfulness, wherever you feel comfortable.
Also, wo du dich dann konzentrieren musst, das hängt eigentlich, oder wo du die Achtsamkeit hinlenkst, das hängt vom Lehrer ab. Manche sagen unter der Nase oder an der Nasenspitze, andere burmesische Lehrer sagen in der Nähe von dem Magen, um die Bauchdecke, wie die auf- und absinkt und so weiter, das variiert je nach Lehre. Das Wichtigste ist aber die Achtsamkeit auf den...
No, you have to focus in one point. You should not change it.
Sie fragt, ob sie den Punkt wechseln kann, wo sie dann die Aufmerksamkeit hindenkt, und er sagt, nein, du musst bei, also wenn, musst du bei einem Punkt dann bleiben.
Yeah. Then, when you get the one-pointedness, when you can unify your mind, concentrate your mind, then you have to change the technique. Then you have to observe your body and mind through this unified mind. Then you will see the how the physical body is made up with elements and forces, how the mind is made up with other forces and energies. So classify and divide into groups and observe. In this way there are various techniques to be developed.
Ja, es gibt verschiedene Methoden, wo man dann Einsicht gewinnen kann in nicht nur den Atmen, sondern auch wie, mit welchen Kräften und Energien dann, woraus der Körper besteht und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die man dann beobachten kann. Ich glaube, es ist schon spät, dann enden wir hier. Oder, ja. Ja, 10 Uhr. Okay, dann enden wir. Okay. Thank you very much for teaching us.
So, let us make the wish before we... Can you please? So let us make the wish. I'm very happy to be here to share the Dhamma with you all. So may we all be able to refrain from the evil. May we all be able to cultivate all the goods. May we all be able to attain the perfect enlightenment.
Herr, sehr froh, mit uns hier zu sein. Und er möchte die Widmung sprechen oder den Wunsch, mögen wir alle von bösen oder bösen Taten, unheilsamen Taten zurückschreiten. Und mögen wir alle die Erleuchtung dann erreichen können.